Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Aber warum ist die Höhle, die ja scheinbar das höchst traumatisierendste Erlebnis für ihn ever bedeutet hat, warum ist die dann in dieser Welt?
Weiß nicht, Konstruktionsfehler, keine Ahnung.
Sag mal, Lisa und Laura, wie habt ihr euch eigentlich auf die 5. Staffel von Stranger Things vorbereitet?
Laura.
Emotional.
Also ich habe es nicht mehr geschafft, alles zu gucken. Ich habe mich, glaube ich, vor allem dadurch vorbereitet, dass ich wieder ein Recap-Video gemacht habe. Und deswegen habe ich quasi vor allem Zusammenfassungen gelesen und geschaut und selber produziert. Aber ich habe nicht geschafft, alles nochmal reinzugucken, im Gegensatz zu anderen Leuten in diesem Call, beziehungsweise diesem Podcast.
Ja, Laura ist ja jemand, der gerne Serien binget. Hast du dir wirklich auch alle Staffeln nochmal zu Gemüte geführt?
Hast du es geschafft, nicht, ne? Laura? Hast du es geschafft? Geschafft.
Echt krass.
Aber okay, auch in einer Woche, oder? Hast du nicht nur eine Woche gebraucht?
Ja.
Aber also ich frage mich auch, wie? Weil du hast ja zwischendurch auch gearbeitet.
Es hat geholfen, dass ich krank war.
Ja, gut, okay.
Aber trotzdem. Aber ich muss auch sagen, dass ich die 5. Staffel jetzt erst am Wochenende geguckt habe. Also ich habe es bis donnerstags nicht geschafft. Ich hatte eigentlich einen relativ guten Zeitplan, wie ich es bis Donnerstag schaffen würde. Und dann sind aber natürlich wieder so Sachen dazwischen gekommen. Und dann hätte ich es eigentlich nicht geschafft. Aber genau, dann bin ich ja krank
gewesen. Zum Glück bist du krank geworden. Dann kannst du den Zeitplan einhalten.
Dann habe ich den Zeitplan eingehalten.
Hast du es geschafft, nicht gespoilert zu werden eigentlich?
Ja.
Okay, na gut.
Es hilft vielleicht auch, dass jetzt die 5. Staffel in 2, eigentlich 3 Teile geteilt wurde und deswegen es auch nicht so viel zum Gucken gab. Weil ich glaube, wenn sie wirklich komplett draußen wäre, dann wäre das schon deutlich schwieriger gewesen. Ich übrigens, Lisa, um dir da dein Gewissen etwas zu erleichtern, ich habe auch jetzt nicht Staffel 1 bis 4 nochmal komplett gerewatcht, wie das einige Leute offensichtlich machen. Ich habe mir aber dein Recap-Video angeguckt, das sehr hilfreich war. Das verlinken wir euch natürlich auch. Also wenn ihr auch jetzt nicht Zeit und Lust habt, euch alle 4 Staffeln nochmal anzuschauen, we've got your back. Die Duffer-Brüder haben uns übrigens auch Hausaufgaben gegeben. Und zwar haben die gesagt, am besten sollten wir die 1. und 2. Staffel nochmal anschauen, weil mit der 5. der Kreis zum Anfang geschlossen werden soll. Und wenn ihr dazu, so wie ich, keine Zeit habt, dann haben die Duffer-Brüder 4 Folgen hervorgehoben. 2 aus Staffel 2, nämlich Folge 4, Will der Weise, und Folge 6, der Spion. Das sind so Folgen, die sich sehr auf Will, wie der Name schon gesagt hat, konzentrieren, wo auch die Vines, also die Ranken und die Tunnel eingeführt werden. Und dann eben noch 2 aus Staffel 4, nämlich das Massaker im Hawkins Lab. Das ist die Backstory von Wegner. Und die Folge 9, Huckepack, also die finale Folge der Staffel 4. Jetzt würde mich mal interessieren, so eine Frage an euch da draußen. Wie habt denn ihr das gemacht? Also habt ihr wirklich Watchpartys gefeiert irgendwie im Freundeskreis? Habt ihr euch so wie Laura vor dem Fernseher eingemummelt? Mhm. Oder habt ihr euch Zusammenfassungen im Internet durchgelesen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, vor 3 Jahren kam ja die 4. Staffel von Stranger Things raus. Also ja, 2022 war das. Und jetzt endlich kommt mit der 5. Staffel das große Finale der Netflix-Serie, die uns mit einer gehörigen Portion Nostalgie wieder zurück in die 1980er transportiert. Gelingt den Duffer-Brüdern ein erinnerungswürdiges Ende oder fühlen wir uns danach so kalt und leer wie das Upside Down? Darüber diskutieren wir. Das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac und die einzige in dieser Runde, die die 80er Jahre nicht mitbekommen hat. Hallo Lisa.
Oh mein Gott, stimmt. Ihr habt die 80er mitbekommen.
Ja, ich habe die 80er so gelebt.
Oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, hallo.
Und die andere ist Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin für die Stranger Things, eine der 10 besten Serien ever ist. Hi Laura.
Hallo.
Und ich bin auch dabei, Fabian Douglas, Moderator von GigaTV Mac. Und für mich sind nicht die 80er, sondern die 90er das coolste Jahrzehnt. Allein schon, weil da das Super Nintendo rausgekommen ist. Aber bevor wir das Tor zum Upside Down öffnen, erstmal ein wenig Werbung. Sag mal, Lisa, wie zufrieden bist du eigentlich mit der Akkuleistung von deinem Handy?
Das ist interessant, dass du fragst, weil seit ungefähr 2 Wochen kackt der Akku von meinem Handy richtig ab und ich weiß noch nicht hundertprozentig warum. Ist ein bisschen beunruhigend, muss ich sagen.
Ja. Das kann ich voll fühlen, denn der Akku von meinem Smartphone hält mittlerweile auch nur so gerade einen Tag durch. Vor allem, wenn ich Plants vs. Zombies darauf spiele. Und viele Menschen würden ja ihr Smartphone gerne länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Und genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone nämlich die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Und außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Das gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in der Videobeschreibung. Aus der Werbung zurück nach Hawkins zu unserem spoilerfreien Review. Ich gebe euch jetzt mal so eine kleine Backstory, was ist eigentlich passiert. 3 Jahre ist es ja schon her. Also seitdem Vecna die 4 Portale geöffnet und Hawkins dadurch zerrissen hat, ist in der Serie 1 Jahr vergangen. Unsere Heldinnen und Helden sind in der Kleinstadt gefangen, denn das Militär hat ganz Hawkins unter Quarantäne gestellt. Während oberflächlich das Leben weitergeht, unternimmt die Gang immer wieder Ausflüge ins Upside Down, um Vecna aufzuspüren. Der hat sich seit dem Kampf in der 4. Staffel nicht mehr blicken lassen, doch niemand glaubt so wirklich daran, dass das immer so bleiben wird. Und tatsächlich, Vecna hat unbemerkt schon seine Fühler nach einem neuen Opfer ausgestreckt. Dum, dum, dum. Ja, bevor wir zur 1. Folge kommen, wollte ich mal fragen, welche Erwartungen habt ihr denn eigentlich an Staffel 5? Laura, vielleicht möchtest du mal anfangen.
Naja, meine Erwartung war natürlich, dass das alles jetzt irgendwie zusammengebracht wird, weil es gibt ja total viele offene Fragen. Und ich meine, Stranger Things hat ja schon immer damit gearbeitet, dass es verschiedene Parallelhandlungen gibt. Das heißt, da gibt es ziemlich viel, was man noch auflösen muss. Ja, das ist so meine Erwartungshaltung, dass das alles irgendwie zusammengeführt wird und wir Antworten bekommen.
Ja, ich bin Kannst auch du mal ein gespannt. Beispiel geben dafür?
Naja, ich glaube, so die größte Frage, die wir nach Staffel 4 hatten, war ja tatsächlich, okay, was will Vecna? Also wie kommt der jetzt irgendwie zurück? Es war klar, okay, der ist ja dann da wieder verschwunden. Also der vermeintliche Sieg ist wahrscheinlich nur ein vermeintlicher Sieg.
Ja, er hat den Michael Myers gemacht.
Genau, dementsprechend. Ja, weil das ist es ja klar irgendwie, okay, das ist jetzt noch nicht zu Ende. Und vor allen Dingen dadurch, dass dann sich halt einfach irgendwie, ja, diese Tore geöffnet haben, ist ja irgendwie klar, okay, wie kommen die da wieder raus? Was passiert jetzt? Das ist die größte Frage, die geklärt werden müsste.
Lisa, wie ist es bei dir? Welche Erwartungen hast du an die 5. Staffel?
Ja, also ich frage mich halt auch, wie das alles abgeschlossen wird nach einem Jahrzehnt. Also das Problem in Anführungszeichen ist ja wirklich, dass die Serie schon so lange läuft und halt ja so krass beliebt ist, dass ich halt so eine, glaube ich, bei den meisten so eine übertriebene Erwartungshaltung jetzt gefestigt hat, wie das Ganze enden soll. Ich bin auch mal gespannt, was Laura meinte, wie sie es machen, weil jetzt vor allem in Staffel 4, glaube ich, haben die ja angefangen, das alles so ein bisschen mehr zusammenzuführen. Die 1. Staffeln waren ja, da war es ja alles noch ein bisschen unabhängiger im Upside Down. Es waren ja einfach so verschiedene Upside Down Wesen irgendwie. Und dann so mit Vecna ist ja quasi dann so, ja, haben sie es ja so geschrieben, dass im Prinzip doch alles irgendwie zusammenhängen. Jetzt bin ich halt auch gespannt, wie sie diese ganzen Sachen so einsammeln irgendwie, die passiert sind. Und ja, ich erwarte außerdem, dass niemand stirbt, aber ich glaube, das passiert leider nicht.
Naja. Da gibt's ja tatsächlich so Theorien, dass das schon in der 1. Staffel immer Vecna gewesen ist, weil angeblich, wenn Will entführt wird, gibt es so einen Ton und das sei derselbe Ton wie der von Vecna. Aber ich glaube, das hatten die in der 1. Staffel tatsächlich noch nicht so ausgearbeitet. Und eher andersrum, dass sie sich dann, als sie das mit Vecna hatten, haben sie sich dann einen Ton da bedient.
Ja, stimmt, auch eher andersrum.
Ja, ja, generell ist es ja tatsächlich so gewesen, da, vor allem auch in der Staffel 4, dass es echt viele Plotlines gab, die auch teilweise nicht so wirklich miteinander was zu tun hatten. Also Stichwort Hopper in Russland. Und ich habe so die Erwartung oder auch die Hoffnung, dass jetzt in der 5. Staffel diese Plotlines ein bisschen besser miteinander verwoben werden. Und generell bin ich auch gespannt, also ob sie es irgendwie sich trauen, vielleicht sogar anders jetzt, als du das gesagt hast, Lisa, ob sie sich vielleicht sogar trauen, irgendjemanden umzubringen, irgendeine Figur. Also die Figuren dürfen sich nicht unverwundbar fühlen, finde ich. Da bin ich gespannt, ob sie das tatsächlich machen. Und
ich glaube, es sterben definitiv Leute.
Ich glaube ja. auch, aber ich will es irgendwie auch nicht so richtig.
Genau, aber da sagen wir noch nicht so viel zu. Wir sind ja noch im spoilerfreien Teil. Vielleicht generell, die fünfte Staffel hat insgesamt 8 Folgen. Wir haben aber jetzt nur die ersten 4 geguckt. Die fünfte Staffel erscheint nämlich in 3 Teilen. Die erste Ausgabe mit den ersten 4 Folgen ist seit dem 26. November draußen. Die zweite Ausgabe wird dann als Weihnachtsgeschenk am 25. Dezember geben. Und das explosive Finale können wir passend zu Silvester ab dem 31. Dezember sehen. Und angeblich auch in ausgewählten Kinos. Also wenn ihr das bei euch irgendwo im Kino sehen könnt, haltet da die Augen offen. Vielleicht könnt ihr das Finale ja tatsächlich auf der Leinwand genießen. Und ich habe ja schon angesprochen, es ist echt viel Zeit vergangen seit der 4. Staffel, sowohl in unserer Welt als auch in Hawkins. Und deswegen gibt es, wie auch in der 4. Staffel, so eine Art Exposition zu Beginn. Diesmal ist es Robin, die als Radiomoderatorin das alles mal so ein bisschen so zusammenfasst für uns. Und mir hat das echt gut gefallen. Wie gut seid ihr denn in die 5. Staffel reingekommen? Lisa, du hast es ja nicht alles nochmal durchgebinged. Wie bist du denn in die 5. Staffel reingekommen?
Ziemlich gut. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja nicht so ein krasser Stranger Things Ultra, was eigentlich vor allem daran liegt, dass ich zwischendurch immer vergesse, dass die Serie existiert, weil es eben immer so große Abstände gibt. Ja, ich muss sagen, ich bin gut reingekommen, wahrscheinlich auch durch das Recap und ja. Weiß ich nicht, wie war es bei euch? Wart ihr so verwirrt? Wer sind die Stranger Things Leute nochmal? Was ist passiert?
Naja, die Frage stellt sich eher nur Fabian, mir nicht.
Ja, dir nicht. Nee, ich bin auch ganz gut reingekommen. Also klar, es ist viel Zeit vergangen. Die sehen alle wieder ein bisschen älter aus, worüber sich, glaube ich, auch das Internet ein bisschen lustig gemacht hat, dass diese angeblichen 16-Jährigen alle irgendwie anfangen, Mitte 20
aber,
sind.
Aber ganz kurz, ich finde, das passt eigentlich zu dem 80er-Jahre-Thema, weil in den 80ern waren da auch diese ganzen Filme, wo die ganzen Teenager immer von so 30-Jährigen gespielt wurden. Und das ist ja also heute ja eigentlich auch noch vorläufig so.
Naja, aber das ist grundsätzlich eigentlich so OG. Auch wenn du, kennt ihr nicht diese ganzen Memes auf Social, wenn man dann irgendwie sieht, dass irgendwelche Leute, die in 80er-Jahre-Filmen jetzt so alt sind wie wir, aber einfach 10 oder 20 Jahre älter aussehen als
ja,
wir.
Ja, voll.
Also deshalb, ich finde, ja, das ist, es ist noch vertretbar.
Auf jeden Fall. Also das hat mich dann auch irgendwie nicht gestört, weil man kennt die Figuren ja und freut sich ja auch, dass wir sie wiedersehen können. Generell fand ich auch, dass die erste Folge echt ein guter Auftakt war für die 5. Staffel mit viel Spannung und Action, mit dem sogenannten Crawl, den die Gang halt eben schon seit über 30. Mal macht, wo sie immer dann ins Upside Down einbrechen und das systematisch durchsuchen. Übrigens, weiß ich gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber im Oktober wurde berichtet, dass jede Folge 50 bis 60 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Also das Budget für die gesamte Staffel würde damit 400 bis 480 Millionen Dollar betragen. Nur mal so zum Vergleich, das ist fast doppelt so viel wie Staffel 4. Und Hot D Staffel 1 hat nur, in Anführungszeichen, 200 Millionen Dollar gekostet.
Ist das durchschnittlich 50? Also quasi runtergerechnet auf die Folgen insgesamt? Das ist jeweils 5, weil es gibt ja zum Beispiel auch super, es gibt ja so eine lange Abschlussfolge. Dann ja. Ist das ja wahrscheinlich, die hat dann wahrscheinlich ja nicht auch nur 50 gekostet.
Ja, genau. Ich glaube, okay. Dass einige Folgen da teuer war, dass es so im Durchschnitt 50 okay. bis 60 Millionen Dollar gekostet hat.
Crazy.
Ja, ist wirklich crazy. Und es ist tatsächlich das passiert, was ich so eigentlich mir gehofft habe, dass das nicht passiert, nämlich die Gang wird wieder getrennt. Aber jetzt hängen alle Handlungsstränge direkt miteinander zusammen. Also man merkt wirklich, dass es die finale Staffel ist, dass sie alle ein Ziel haben, nämlich es geht jetzt nicht irgendwie darum, in Kalifornien sich einzuleben, sondern alle sind jetzt auf Wagner fokussiert. Und mir hat das sehr gut gefallen. Jetzt wollte ich mal wissen, Laura, durch so unterschiedliche Handlungsstränge kann man natürlich auch Figuren anders beleuchten. Man kann andere Themen mit einarbeiten. Und jetzt eben, wie gesagt, in der 5. Staffel ist alles sehr strukturiert, sehr fokussiert. Hat dir das gefallen?
Also mir hat es vorher eigentlich immer schon gefallen, weil das halt für mich immer doch genau zu den richtigen Zeitpunkten haben die wieder zueinander gefunden. Also ich finde, es gibt ja viele solche Serien und auch Filme, die dann auch so ein riesengroßes Ensemble haben, wo du als Zuschauer oder Zuschauerin halt einfach immer so einen Wissensvorteil hast und der dann manchmal zu lange ist, weil du halt bestimmte Sachen gesehen hast, die andere Leute eben in der Serie oder in dem Film noch nicht gesehen haben und nicht wissen können und dieser Informationsaustausch noch nicht stattgefunden hat. Und ich finde, Stranger Things hat es immer wieder geschafft, genau zum richtigen Zeitpunkt die Leute zusammenzuführen, sodass das nie zu lange wurde, sondern sie zum richtigen Zeitpunkt eben rausgefunden haben, ah, okay, das ist noch dieses Puzzleteil, was mir vorher gefehlt hat. Ich finde, bei so einem großen Cast musst du das auch machen, weil stell dir mal vor, diese ganzen Leute latschen immer,
sind immer zusammen.
durch so ein Frame. Also ich meine, wie soll das gehen? Und vor allen Dingen, du brauchst diese kleinen Zweiermomente, die sie ja auch immer wieder haben, um tatsächlich genau, was du meintest, irgendwie so die Charakterentwicklung voranzubringen und dann nochmal eben diese leisen Momente zu schaffen, die dann aber eben so wichtig sind, damit wir halt eben verstehen, okay, wie haben sich die Charaktere halt eben auch nochmal weiterentwickelt irgendwie so über die Jahre und was haben sie gelernt und welche kleinen persönlichen Geschichten sind natürlich auch damit verflochten, während man gerade versucht, die Welt zu retten.
Ich frage mich auch, wie diese Paarungen damit zusammenhängen, mit den Zeitplänen von den Schauspielenden. Das zu koordinieren ist ja auch super schwierig, vor allem, weil die ja durch die Serie auch teilweise super bekannt geworden sind und halt auch dann andere Filme und Serien drehen. Und dann frage ich mich, wie so die Duffer Brothers irgendwie so, dann hatten sie so diesen, also ob sie quasi angefangen haben mit der Story und dann aufgeteilt haben oder ob sie so gesagt haben, okay, es muss so verschiedene Bits geben, aber wen packen wir zusammen?
Gute Frage. Ich glaube, für Sadie Sink war das relativ easy.
Ja, das stimmt. Aber für den Rest.
Ja, ihr habt die Charaktermomente angesprochen. Ich finde, in Folge 3 ist das auch ein gutes Beispiel, eine schöne Mischung aus Action und Charaktermomenten. Wir haben ja generell jetzt in der fünften Staffel, den ersten vier Folgen, so diese Konstellation, keine Ahnung, Hopper und Eleven, jetzt auch neu als in der Konstellation Robin und Will, ganz interessant, klar, Steve und Dustin und auch das Liebesdreieck aus Steve, Jonathan und Nancy kehrt wieder zurück. Funktionieren denn jetzt die emotionalen Szenen für euch, obwohl mehr Action da ist oder obwohl viel Action da ist und obwohl alle sich also vordergründig eben auf Wegner konzentriert haben? Lisa, wie ging es denn dir da?
Ich frage mich, ist es so krass viel mehr Action bis jetzt als sonst immer eigentlich? Also ich meine, ich habe es jetzt ja nicht alles nochmal gerewatcht, aber es gab doch schon immer auch Action-Momente, oder?
Also in der vierten Staffel gab es besonders viel Action, aber ansonsten war es ja eigentlich ist Stranger Things ja eine Mystery-Serie.
Ja.
Das heißt, die haben eigentlich eher mehr gerätselt und jetzt ist halt sehr viel mehr Action. Aber du hast natürlich recht, Action gab's halt auch schon in der dritten und vor allem auch in der vierten Staffel.
Ja. Ich fand das jetzt eigentlich relativ organisch, muss ich sagen. Also ich habe mich jetzt nicht gewundert, dass da Action waren. Vor allem gab's ja immer noch zwischendurch diese kleinen Momente, was mir da so besonders in Erinnerung geblieben ist. Und halt also die Momente zwischen Will und Joyce, aber auch zwischen Robin und Will. Das fand ich eigentlich besonders schön. Also diese Geschichte, dass die, ist das ein Spoiler? Nee, ist das nicht. Man weiß es ja schon in der vierten Staffel. Dass die beide queer sind, aber das natürlich in den 80ern ist und deswegen halt alles nicht so einfach. Und ich finde es irgendwie so, ich fand diese Szene zum Beispiel voll schön geschrieben, wie dass die quasi so alles gesagt haben zwischen sich, ohne es aber eigentlich alles zu sagen. Und deswegen war das eigentlich eine gute Abwechslung. Oder wie du jetzt schon meintest, mit dadurch, dass man ja auch in quasi Max verfolgt hat, waren es ja auch immer wieder, wurde die Action ja auch immer wieder so aufgelöst. Es war jetzt nicht nur so Action hintereinander geballert. Also für mich hat sich das jetzt nicht so viel angefühlt. Vielleicht für Leute, die Staffeln häufiger gucken und dann eher diesen Mystery-Vibe aus den ersten beiden Staffeln so vermissen. Vielleicht ist es, da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht der Kontrast zu doll ist, aber ich fand es jetzt.
Ich weiß nicht. Also ich finde, es gab einfach in den ersten zwei Staffeln natürlich auch schon Action-Szenen, weil du immer Monster hattest.
Ja.
Das also. Ist halt natürlich, also klar, du hast jetzt ein anderes Budget, wie wir schon angesprochen haben. Dementsprechend sind die Action-Szenen natürlich irgendwie ein bisschen exorbitanter, aber eigentlich war die Mischung schon immer so.
Die sind aber auch schon auch ein bisschen anders gedreht, hatte ich das Gefühl. Jetzt diese eine Szene, die Action-Szene TM, über die wir jetzt wahrscheinlich noch nicht so detailliert sprechen können im Nicht-Spoiler-Part. Aber da gab es ja auch so ein One-Shot und so und irgendwie, da war ja einiges los. da habe ich schon das hat sie vielleicht visuell ein bisschen abgehoben da von dem Rest.
Also meine These ist ja, also ist mir jetzt gerade auch beim Rewatch nochmal klar geworden, also wir haben ja gerade irgendwie, was so die Streamer angeht, irgendwie, also Netflix-Serien und Prime-Serien und so weiter und so fort, das ist ja jetzt nicht immer irgendwie die höchst ambitionierte Kamerakunst, die man da irgendwie vorgesetzt bekommt. Und ich finde, bei Stranger Things ist es schon immer so gewesen, dass es einzelne Schüsse gab, die einfach richtig schön aussahen. Und das ist mir jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen, dass es schon ab der ersten Season, aber vor allen Dingen ab der dritten Season einfach so einfach von der Komposition her Sachen gab, die sind einfach schön. Die sind einfach, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und da hat jemand Bock darauf gehabt, was ja cinematisch irgendwie auch zu erzählen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich die Serie halt einfach so mag, dass ich halt zwischendrin irgendwie immer wieder so denke, ah, okay, krass, das sieht einfach schön aus. Danke dafür. Wir haben nicht nur einen Medium-Shot irgendwie von irgendwelchen Leuten, sondern nein, man hat auch mal eine Totale, man hat auch mal irgendwie, man bekommt irgendwie ein Gefühl irgendwie für das Drumherum und man bekommt irgendwie, ja, also keine Ahnung, also jetzt in der fünften Staffel zum Beispiel auch diese Szene irgendwie, wo sie sicherlich schnell machen mussten, irgendwie mit dieser ganzen Sonnenuntergangsszene, ne? Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo du halt merkst, okay, da hat jemand Bock. Da hat jemand Bock, einfach Sachen zu machen, schöne Sachen zu machen.
Ich muss gerade an die Szene denken, wo quasi Vecna dann auftaucht. Und das ist ja auch so ein Zitat. Da haben die Duffer Brothers, glaube ich, sogar gesagt, dass das ein Zitat ist an die Szene in Rogue One, wo Darth Vader auftaucht. Und ich glaube, solche, da gibt's ja auch so ganz viele visuelle Anspielungen immer.
Das ja, ja. Cool. Ja. Also das merkst du auch, dass die einfach sehr viel zitieren auch.
Oder und, Alien auch und so, ne?
Ja.
Es gab auch immer wieder in Stranger Things so Szenenübergänge, vor allem in der vierten Staffel, aber auch schon in den Staffeln davor. Also, dass zum Beispiel eine Bewegung in einer Szene in die nächste Szene, die räumlich zeitlich getrennt ist, also mit übertragen wurde. Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendjemand macht irgendwie, setzt sich im Bett auf oder macht die Augen auf und in der nächsten Szene springt so ein Toast aus einem Toaster oder sowas. Ist mir jetzt aber in der fünften Staffel weniger aufgefallen, aber kann sein, dass ich das da auch irgendwie etwas übersehen habe. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt in meinem, ich glaube, ich springe etwas in meiner Struktur nach vorne. Ich habe nämlich eine These, eine gewagte These, quasi ein Hot Take, wie die jungen Leute heutzutage sagen.
Die Leute, die nicht in den 80ern geboren sind.
Genau. Sorry. Und zwar, Stranger Things hat ja zwei große Stärken, also für mich. Das sind zum einen die Mysterien und zum anderen die Chemie zwischen den Figuren. Aber der Fokus auf Action und große Set-Pieces untergräbt die Stärken. Würdet ihr das so unterschreiben oder seht ihr das anders?
Ich sehe es anders.
Okay. Warum?
Also für dich jetzt in der fünften Staffel oder überhaupt generell für die komplette Serie?
Also ich finde tatsächlich für die komplette Serie meine Lieblingsstaffel, das wollte ich mir eigentlich aufheben, aber für den Witcast, wenn wir dann das Finale besprechen. Aber ich finde ja immer noch die erste Staffel mit die coolste Staffel. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Geschmackssache, aber ich finde halt, dass so dieser Fokus hat auch so ein bisschen lässt du außer Acht, für mich das außer Acht, was die Serie groß und stark gemacht hat?
Also für mich fällt ja Stranger Things in so Serien auch rein oder in so eine Serien-Dynastie rein, wo ja auch Buffy reinfällt. Also wo es halt einfach, es ging schon immer um Monster und dementsprechend, und Monster kommen halt mit Set-Pieces irgendwie. Also und du erzählst sie halt irgendwie ganz oft über Action-Szenen oder ja, also zumindest irgendwie spannungsgeladene Szenen. Und ich finde, dass, also das, was ich schon vorher meinte, ich finde, es hält sich immer noch die Waage. Ja, es wird immer größer, weil wir jetzt eben auf dieses Finale zu schreiten, das ist eben nicht mal nur irgendwie ein einziger Demogorgon, den man halt irgendwie finden muss oder den man besiegen muss, sondern es geht jetzt irgendwie um das große Böse. Aber auf der anderen Seite, du kannst es ja auch dramaturgisch nicht tragen über fünf Staffeln, wenn nicht irgendwie noch ein größerer Bösewicht irgendwie dahinter steckt. So. Deshalb finde ich.
Deswegen sagen viele, dass die Serie eventuell früher hätte ihren Abschluss finden sollen, aber egal.
Ja. Naja, aber auf der anderen Seite, wo hätte es uns denn dann gelassen? Also angenommen, du endest das jetzt irgendwie nach Staffel 2 oder nach Staffel 3. Das wäre einfach auch kein befriedigendes Ende gewesen. Also ich finde, in dieser Tradition von solchen Filmen, von solchen Serien, musst du es eigentlich so erzählen, dass es halt irgendwann nochmal einen Grund gibt. Weil sonst bleibst du irgendwo stecken und sagst, ja, okay, aber wie ist jetzt genau das Upside Down überhaupt entstanden und warum ist es entstanden und was sind genau die Regeln und warum öffnen sich immer wieder Tore? Also das sind doch Fragen, die du irgendwie beantworten musst, wenn du die schon mal irgendwie aufgemacht hast. Und das machst du seit der ersten Staffel. Und dann kannst du halt nicht mit Staffel 3 enden.
Fair, ja.
Ja, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie jetzt die Staffel zu Ende geht irgendwie. Wenn es jetzt, wenn es jetzt so eine reine Action-Sache werden würde, wo nur noch, keine Ahnung, geballert wird und Kräfte eingesetzt werden und diese Charaktermomente so komplett zu kurz kommen, wäre es natürlich irgendwie ultra schade und würde es halt wirklich ein bisschen überschreiben. Aber solange sie schaffen, halt so immer noch so den Spirit von früher damit reinfließen zu lassen, würde ich auch sagen, dass es funktioniert, weil sonst, ich glaube, es erwarten ja auch alle so ein bisschen, dass halt so am Ende nochmal so richtig was aufgefahren wird. Und ich weiß nicht, wenn Leute an sowas denken, an so einen krassen Finalabschluss, denken Leute ja nicht an, oh, da muss nochmal so ein richtig krasser Charaktermoment kommen. Aber wahrscheinlich, na gut, auch, aber nicht, aber da erwartet man halt, glaube ich, schon so das, was Laura jetzt sagt.
Ja.
Also mal sehen.
Ich bin auch, mir ist auch bewusst, dass ich da wahrscheinlich in der Minderheit bin, denn die Antithese ist quasi die Bewertung auf IMDb. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angeguckt habt, aber die Folge 4 der 5. Staffel hat aktuell eine 9,7 von 10 bei über 37.000 Bewertungen.
Aber also, ich glaube trotzdem, dass du nicht aber du bist, glaube ich, trotzdem nicht in der Minderheit. Ich habe das tatsächlich häufiger schon gelesen, jetzt unter ein paar Posts, dass Leute das mit der Action auch gar nicht so cool fanden. Hm. Also ich glaube, da gibt es trotzdem einige Leute.
Ich glaube, bei mir funktioniert eine Sache in der 5. Staffel jetzt gerade noch nicht ganz. Und zwar die Freundschaft zwischen Mike und Will. Weil wir haben ja, damit hat es ja angefangen, ne? Wir haben ja einfach eine tiefe Verbundenheit irgendwie zwischen den beiden. Und es war ja immer irgendwie auch ein Thema, dass halt Elle da halt irgendwie so reingekommen ist. Und wir hatten in 4 eine total, also in Staffel 4 hatten wir eine total krasse Szene im Van. Lisa, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber wo eigentlich Will sich so ein bisschen irgendwie auch geöffnet hat und eben über sein Anderssein gesprochen hat, aber eben verklausuliert, indem er halt eigentlich irgendwie offiziell über Elle gesprochen hat. Mhm. Und
das war so traurig.
Das war so krass traurig. Ja. Und ich finde, es ist halt so interessant, weil Jonathan hat das ja damals dann eben, also sieht man ja, ne, durch diese Blicke in den Spiegel, wo er seinen Bruder dann irgendwie anschaut, der hat es irgendwie verstanden. Aber ich glaube, mir fehlt so der Moment, wo Mike das gecheckt hat, weil Mike hat es nämlich in dem Moment nicht gecheckt. Und jetzt haben wir, und jetzt gehen wir in diese Staffel rein, die sind wieder vereint, die wohnen wieder am gleichen Ort. Die wohnen sogar alle zusammen jetzt, sind alle Mitbewohner. Ja. Und mir fehlen da so ein kurzer Moment, wo ich verstehe, okay, wie ist denn jetzt die Beziehung zwischen den beiden? Hat Mike vielleicht irgendwie auch mal Sachen gecheckt? Hat Mike irgendwie gecheckt, was eigentlich Will irgendwie sonst noch so struggelt? Und stattdessen bekommen wir halt eben diesen einen Moment, den ich jetzt noch nicht spoiler, aber wir bekommen halt so einen Moment und der hat für mich noch nicht hundertprozentig funktioniert, weil ich da gedacht habe, okay, mir fehlt da der Vorbau, mir fehlt das dazwischen, zwischen Wills großer Bekenntnis und Mikes großen Monolog. Mm.
Sehr spoilerfrei ausgedrückt. Okay, jetzt gehst du schon einen Schritt weiter, aber ich wollte nochmal vielleicht einen Schritt zurück, vielleicht die Frage auch an euch da draußen. Seht ihr das ähnlich? Hättet ihr wieder lieber mehr Mysterien oder findet ihr den Action-Fokus ganz cool? Schreibt uns das auch gerne in die Kommentare. Aber wenn du jetzt schon so ein bisschen ansprichst, Laura, was dir nicht so gefällt an der 5. Staffel, dann kommen wir doch mal zu den Punkten, die ich mir auch aufgeschrieben habe, weil bisher war das ja alles sehr positiv von euch. Euch gefällt ja die Staffel bisher ziemlich gut. Aber so ein paar Sachen habe ich mir hier so aufgeschrieben, wo ich so sage, ne. Also zum einen ist es natürlich klar, wenn du so einen großen Cast hast, wenn du so viele Figuren hast, dass da halt der Fokus nicht gleich verteilt sein kann. Einige Figuren haben eben mehr zu tun, während andere, zum Beispiel Mike, Lucas oder Jonathan, die haben halt eher weniger zu tun. Ist auch okay, aber kann manchmal halt auch ein bisschen schade sein, vor allem wenn einem so die eine Figur vielleicht auch ganz gut gefällt. Es gibt auch so einige, die drehen sich irgendwie im Kreis. Also zum Beispiel, ich habe es ja schon angesprochen, das Liebesdreieck aus Steve, Jonathan und Nancy ist wieder da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das ein bisschen auf den Keks. Also es fühlt sich an, als würden die sich halt im Kreis drehen. Und ich fände es halt schön, wenn die sich auch wirklich mal zu einer Entwicklung, also die Autorinnen und Autoren sich zu einer Entwicklung committen würden. Hattet ihr da vielleicht auch so irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, so, okay, das stört mich ein bisschen oder da ist so die Figurenarbeit nicht so ganz gut ausgearbeitet oder noch nicht so weit, wie ich das gern hätte. Lisa, wie ist das bei dir?
Ich muss gerade lachen, weil ich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, die ganze Zeit gedacht habe, als ich letzte Woche Twilight geguckt habe, die ganzen Filme. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe ein Video gemacht, wo ich zum ersten Mal die komplette Twilight-Saga gesehen habe und da habe ich auch die ganze Zeit, so ich glaube ab dem dritten Film, habe ich gedacht, es passiert die ganze Zeit das Gleiche und die kommen nicht voran mit irgendwelchen Sachen. Aber egal. Sachen an Season 5. Was ich so ein bisschen hatte teilweise, ich weiß nicht genau, wie sehr das schon in den Staffeln davor war, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, die checken zu schnell Sachen, die passieren, oder die reagieren auf bestimmte Sachen, die passieren, irgendwie so sehr selbstverständlich, einige Charaktere. Also, dass sie so, ich weiß nicht, einfach sehr schnell zu einer Lösung kommen. Ja, die haben jetzt natürlich schon sehr viel Erfahrung mit so allen möglichen übersinnlichen Sachen oder übernatürlichen Sachen, die im Upside Down passiert sind. Aber es gibt da auch trotzdem einige Momente, wo ich denke, okay, da sind sie jetzt irgendwie sehr schnell auf was gekommen. Oder auch ein paar Figuren, wo ich denke, okay, du warst jetzt vielleicht noch nicht so häufig in Kontakt mit diesen ganzen Sachen und reagierst so aus so einem bestimmten dramaturgischen Trope jetzt vielleicht so darauf. Aber eigentlich ist es auch ein bisschen unlogisch. Das hatte ich ein bisschen, und ich hatte einerseits, finde ich's, hat Laura recht, als wenn sie meint, dass man ja auch einige Sachen so beantwortet haben muss vom Upside Down, die schon seit der ersten Staffel irgendwie in den Raum gestellt werden, dass man auch teilweise gar nicht weiß, wie das funktioniert und so. Aber ich habe an einigen Stellen hat es für mich so ein bisschen so diesen diese Marvelification-Vibes, dass jetzt auf Krampf so ein bisschen alles zusammengebracht werden muss, also an einigen Stellen, aber auch nicht immer, dass ich es jetzt so hart kritisieren würde. Aber ich muss noch positiv erwähnen, bevor wir von den Charakteren weggehen und da nicht mehr drüber reden, ich liebe Delightful Derek und Holly finde ich auch cool, die auch mit der neuen Schauspielerin und so. Derek, einfach der Derek ist der geilste Charakter, ich liebe den, der ist ultra witzig. Auch als er noch Dipshit Derek war, da war zwar noch ein bisschen nervig, aber... Aber der übrigens auch, der hat sich auch sehr schnell mit gewissen Situationen angefreundet, muss ich sagen. Aber gut, ist halt auch ein bisschen, da muss die Suspension of Disbelief so ein bisschen hochgezogen werden, dann einfach, wenn man guckt. Ist halt immer noch Sci-Fi-Fantasy.
Naja, ich glaube, das ist das Genre auch wieder, ne? Wenn du wieder überlegst, irgendwie, wie schnell die Leute bei Buffy teilweise dann akzeptieren, okay, es gibt Vampire.
Ja, weil die immer denken, dass es eine Motorradgang ist, Laura. Stimmt. Wenn irgendwas passiert.
Das ist eine Motorradgang. Naja, in der ersten Staffel halt noch, aber irgendwann, also ich glaube, auch bei Stranger Things spielt es natürlich sehr viel damit, dass die Leute über die Jahre hinweg, dass da so viel Scheiße passiert ist und so wie sie es ja auch in der vierten Staffel dann irgendwie immer wieder aufgreifen, irgendwie, dass du dann halt irgendwie diese unfassbare Basketball-Gang hast, die dann irgendwie sagt, muss der Satan sein, der hier am Werk ist.
Stimmt, der Basketballer.
Und ich meine, das hat ja auch eine Auswirkung auf die Leute. Ich glaube, die haben wirklich mittlerweile alle mehr oder weniger, also wie willst du es denn sonst erklären, dass da halt einfach vier monumentale Risse durch Hawkins durchgehen.
Das ist ein Erdbeben, Laura. Und das ist, halt,
ist es klar. Und das muss man mit so Metallplatten zuschweißen, ist klar.
Ja.
Was mich an Wicked erinnert hat, diese Wege, die dann irgendwie alle irgendwie auf die Emerald City zu führen.
Ja, bei Wicked sind auch alle Leute ein bisschen doof. Den kann man auch alles erzählen bei Wicked, der Bevölkerung.
Naja, ich glaube bei Stranger Things eben genau nicht. Ich glaube, dass die Leute mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie halt einfach für sich irgendwie auf verschiedenen Art und Weise schon irgendwie verstanden haben, okay, hier passieren Sachen, die kann ich nicht erklären. Und da ist Übernatürliches am Werk.
Ne? Ja. Und dann gibt's jetzt eben irgendwelche komischen Wesen. Na gut, also vielleicht haben die wirklich so ein bisschen den Moment von, irgendwie habe ich es mir eigentlich schon immer gedacht, so bei den ganzen Sachen, die passiert sind. So insgeheim wusste man vielleicht, dass
Ich glaube, ich glaube, sie verhandeln es halt in der vierten Staffel. Sie verhandeln es in der vierten Staffel durch diese Town Hall, die da stattfindet mit der Polizei, wo die Leute dann irgendwie alle aufstehen und sagen, hier ist doch irgendwas falsch.
Wo sie Eddie jagen wollen dann.
Genau, wo sie dann sagen, irgendwie Eddie muss schuld sein an dem Ganzen. So. Und vorher waren es halt irgendwelche, weiß ich nicht, unnatürlichen Ereignisse. Ich meine, sie haben es ja schon mal versucht, irgendwie zu seeden, indem sie halt irgendwie in der zweiten Staffel dann versuchen, halt irgendwie dieses Hawkins Lab Leak dann irgendwie in den Medien zu platzieren und so, ne, dass man sagt, okay, die Leute werden es halt nicht glauben, wenn du jetzt irgendwie rausgehst und sagst, ja, also das Problem ist, dass wir leider ein Portal geöffnet haben. Sondern dass sie sagen, es sind halt ihr Chemikalien irgendwie geleakt worden und so, ne? Also ich finde, dadurch, dass du immer wieder diese Medienberichte irgendwie auch hast, irgendwie über die verschiedenen, für verschiedenen Staffeln hinweg, finde ich das durchaus nachvollziehbar, dass in der fünften Staffel die Leute an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, das macht Fuck leider it. Mehr Sinn, als ich zugeben möchte.
Na gut, okay.
Habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr jetzt im spoilerfreien Teil loswerden wollt? Weil sonst würde ich nämlich, ich habe nämlich echt noch viel, was wir im Spoiler-Teil besprechen sollen.
Okay, let's go, schnell spoilern.
Okay. Ansonsten aber vielleicht eine noch mal so zum Abschluss. Lisa, du als jemand, der jetzt gerne auch mal vergisst, dass Stranger Things existiert, bist du jetzt gehookt? Kannst du jetzt den zweiten Teil, also Volume 2 quasi nicht mehr abwarten oder hast du es dann nächste Woche doch wieder vergessen?
Nee, ich habe tatsächlich richtig Bock weiterzugucken und immer, wenn ich Stranger Things wieder sehe, meinte ich auch schon zu Laura, bin ich immer so, hä, wieso gucke ich das eigentlich nicht die ganze Zeit? Ich finde es eigentlich voll geil. Und dann vergesse ich aber immer, dass ich es eigentlich, wenn ich es gucke, cool finde und dann gucke ich es wieder nicht. Also ich bin jetzt wirklich, also als diese vier Folgen aufgehört haben, wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich die auch sogar nochmal geguckt. Also ich war wirklich enttäuscht, dass es nicht weiterging. Ich war überraschend hooked eigentlich. Also ich finde, das soll mal früher kommen jetzt als Ende Dezember.
Ja, das ist doch gut. Dann machen wir das dann ja. Dann hören wir dann ja dann in, weiß ich nicht, Ende des Monats oder so, wenn wir dann den Podcast zum Finale machen, dann hören wir uns quasi da wieder.
Vielleicht bin ich auch noch mal alles durch bis dahin.
Ja, genau, klar. Natürlich machst du das. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also das heißt, wenn ihr die fünfte Staffel noch nicht, den ersten Teil der fünften Staffel noch nicht euch angeschaut habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann ist das jetzt eure Spoiler-Warnung. Müsst ihr leider einmal auf Pause drücken. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und ich würde vielleicht mal mit Wegner anfangen. Also da habe ich so ein Zitat von Millie Bobby Brown gefunden. Die hat gesagt in so einem Behind-the-Scenes-Clip, Wegners plan is more dangerous than ever. So, okay, ja, ist aber auch erstmal nur eine Behauptung. Also Wegner hat da ja noch so ein Zitat, wie er irgendwie sagt, endlich können wir beginnen. Aber das Ding ist, also ich weiß nicht, ist euch klar, was Wegner vorhat? Also mir nämlich nicht. Und das ist auch so eine der Kritikpunkte, die ich an der fünften Staffel habe. So die Bedrohung ist so ungreifbar, finde ich.
Naja, erstmal will er ganz viele Kinder klauen.
Das ist ja, aber warum?
Die imminente Bedrohung. Ich glaube, dass also so wie er die vorher benutzt hat, dass es halt darum geht, das Upside Down komplett mit der Welt irgendwie zu vereinen. Also dass es irgendwie, dass die komplette Wand irgendwie sozusagen niedergerissen wird, denke ich.
Ich dachte auch erst so tendenziell Weltherrschaft, aber dann hatte ich eine Theorie. Mhm. Und zwar, vielleicht ist es auch keine krasse Theorie, ich habe die Theorie, dass Wegner durch das Labor so abgefuckt wurde, dass er sozusagen, er macht ja im Prinzip jetzt so ein bisschen das Gleiche, wie eigentlich zu ihm, was ihm im Labor angetan wurde. Also er snackt sich ja auch quasi Kinder und nutzt sie dann für seine Zwecke irgendwie. Und ich habe die Theorie, dass er so traumatisiert worden ist, dass er quasi diese Welt, diese Mindwelt, diese Erinnerungswelt, die ja existiert und die ja auch Leute reinsetzen kann, irgendwie aufrechterhalten will und irgendwie über die ganze Welt ziehen will, damit er quasi für immer in den Erinnerungen leben kann, die besser sind. Also man sieht ja auch in seinem Geist, dass er nicht dahin geht, wo anscheinend so eine traumatisierende Erinnerung ist. Aber das ist irgendwie durch dieses Upside Down, powert irgendwie diese Mindwelt, die er hat, in der Sachen noch schön sind. Und er läuft ja auch durch diese Welt, man sieht ihn ja auch. Und er braucht diese Kinder, um diese Mindwelt aufrechtzuerhalten.
Aber warum ist die Höhle, die ja scheinbar das höchst traumatisierendste Erlebnis für ihn ever bedeutet hat. Warum ist die dann in dieser Welt?
Weiß nicht, Konstruktionsfehler, keine Ahnung. Konstruktionsfehler. Ja, meine Theorie ist, vielleicht hat, ja, weiß ich nicht. Also das ist jetzt auch so eine Theorie, die ist jetzt noch nicht so hundertprozentig. Die hatte ich nur mal so kurz. Die habe ich jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig abgesichert durch alles, was jemals in der aktuellen Staffel passiert ist.
Ich will halt unbedingt wissen, was in der Höhle passiert ist.
Das ist ja, das will ich auch wissen.
Also ich meine, wovor hat er so eine Angst? Was kann da passieren?
Ich finde, es muss halt irgendwie mit diesem Inhalt der Höhle zusammenhängen, weil ich finde, nur Weltherrschaft wäre irgendwie so ein bisschen stumpf, so als Ende der ganzen Geschichte.
Ja. Stimmt.
Er ist auch noch so als Charakter so ein bisschen wenig greifbar. Also dadurch, dass wir eben tatsächlich so wenig über ihn in seiner Kindheit wissen. Also klar, wir hatten eben in der vierten Staffel so den Flashback, dass er sich irgendwie nicht ganz wohl gefühlt hat. Vielleicht hat er tatsächlich auch irgendeine eine psychische Störung, die halt in den 50er, 60er Jahren noch nicht diagnostiziert worden konnte. Aber so auf dem Papier, also das, was wir bisher gesehen haben, sah das eigentlich nach einer ganz netten Kindheit aus.
Aber hat er nicht warum eine er jetzt, Störung, war das nicht in der vierten Staffel oder wurde es nicht erzählt, dass er doch eingeliefert worden ist, weil, also kam
es wurde
nicht,
einmal, ja stimmt,
das oder,
wurde
oder war angedeutet. Das nur, war das nur, weil er die durch das Upside Down diese Fähigkeiten bekommen hat, dass er dadurch dann crazy geworden
schon
ist?
Nein, schon vorher. Also die Mutter hat die Vermutung gehabt, dass diese ganzen toten Tiere irgendwie und diese Visionen, die sie dann irgendwie bekommt von Spinnen und so weiter und so fort, dass ihr Sohn was damit zu tun hat. Und sie hat Dr. Brenner schon vorher damit involviert.
Genau, aber so diese Traumatisierung oder auch woher dieser Hass auf die Welt kommt, ist für mich noch nicht ganz greifbar. Aber vielleicht
er hasst ja auch Eleven ganz schön, weil Eleven ja dafür verantwortlich ist, dass er Wagner geworden ist. Aber das war ja eigentlich auch schon Staffel 4 Content jetzt.
Naja, weil sie ihn halt aufgehalten hat, ne? Also er wollte ja eigentlich mit ihr zusammen da rausgehen. Und sie hat ihn halt irgendwie verbannt.
Aber die ganze, das alles nur zu machen, um sich an Eleven zu rächen, wäre jetzt natürlich auch trotzdem ein bisschen over the top jetzt als Motiv.
Das ist nicht der Grund, glaube ich.
Ja. Nee, ich glaube nicht, dass es um Rache geht. Ich glaube, es geht halt um eine Existenz, weil ich meine, gut, also ich weiß gar nicht, ob euch, also habt ihr das verstanden eigentlich, dass es ja verschiedene Etappen gibt in seiner Reise?
Was meinst du damit?
Genau? Damit gehe ich jetzt gleich schon auf Fabians nächste große Frage irgendwie ein. Warum das Upside Down in 1983 festgefroren ist. Ich glaube, dass es damit was, also dass da auch was irgendwie zusammenhängt. Und zwar, also es ist ja so, sie hat ihn ja erst irgendwie verstoßen und es gibt ja diesen Visual Effects irgendwie Supervisor, der halt Regie geführt hat irgendwie bei den Visual Effects Szenen, Michael Mayer, der auf seinem Blog das mal geteilt hat, wie die verschiedenen Dimensionen auch heißen. Und zwar ist ja das erste, wo er da irgendwie durch die Luft fliegt und so weiter, das heißt irgendwie Hellscape. Und dann landet er ja in Dimension X. Und das ist ja da, wo auch die Demogorgons rumlaufen und wo so Avatar-mäßig irgendwie diese Steine in der Luft fliegen und so weiter. Ja. Genau, und das eigentliche Upside Down ist ja 1983 nur dadurch entstanden, dass Dr. Brenner von Eleven wollte, dass sie rausgreift irgendwie und Kontakt aufnehmen soll. Und dann hat sie halt Kontakt aufgenommen mit einem Demogorgon und dadurch ist das Upside Down ja erst entstanden, 1983, genau an dem Tag. Und deshalb ist das quasi das Set, warum alles 1983 ist im Upside Down. Und es ist nicht festgefroren, sondern da wird halt nichts verändert, weil da gibt's keine Menschen. Also es gibt niemanden, also wenn wir dann irgendwie über das Tagebuch von Nancy nachdenken, es gibt keine Upside-Down-Nancy, die das jetzt weiterführen könnte, das Tagebuch, sondern es ist genau der Moment, wo es quasi gespiegelt worden ist. Und da hängt er jetzt drin. So, und deshalb glaube ich, dass Wagner natürlich, also am Ende des Tages sind die Geschichten von Wagner und Eleven halt einfach so krass ineinander verwoben, dass es natürlich irgendwie, also es geht nicht um Rache, aber es geht natürlich darum, dass das irgendwie quasi erklärt und aufgehoben werden muss, irgendwie, wie die zwei sozusagen zu Ende erzählt werden und wie die zwei am Ende dann irgendwie zueinander stehen.
Vielleicht nochmal zum Upside Down. Ist das deine Theorie oder wurde das tatsächlich explizit so in der Serie gesagt? Weil daran kann ich mich nämlich gar nicht mehr erinnern.
Was denn jetzt genau?
Also, dass Eleven das Upside Down an dem Tag erschaffen hat, weil sie mit dem Demogorgon versucht hat, in Kontakt zu kommen.
Naja, man sieht das durch Flashbacks in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel, glaube ich, war das. Und daher kommt diese Theorie, aber es wurde nicht bestätigt, nein.
Okay, also weil es hätte mich jetzt auch gewundert. Es hätte mich nämlich ein bisschen gewundert, weil die Duffer-Brüder haben ja eben auch gesagt, dass das einer der Gründe ist, warum wir eben uns den zweiten Teil von der fünften Staffel noch anschauen sollen, weil da eben explizit erklärt wird oder dass wir erfahren, warum das Upside Down am 6. November 83 festgefroren ist. Übrigens, dieser November hat ja, das November-Datum hat ja auch irgendeine Bewandtnis, irgendeine Bedeutung. Zum Beispiel haben so einige Leute, die besonders gut aufpassen, haben zum Beispiel entdeckt, dass das Theaterstück, in dem Henry mitgespielt hat, das fand auch am 6. November statt. Allerdings natürlich 1959. Also irgendwas ist mit dem Datum auch. Und dann haben wir ja noch was, was ganz spannend wird, nämlich Eleven und Hopper sind ja in die Militärbasis eingebrochen und dort finden sie aber nicht Vecna, was sie jetzt erwartet haben, sondern Elevens Schwester Eight beziehungsweise Kali. Und scheinbar hängt Kali auch irgendwie mit den Maschinen zusammen, die Eleven ihrer Kräfte berauben. Und die Duffer-Brüder deuten auch an, dass ihre Rückkehr ein großer Coup sei, auf den sie sich sehr freuen. Also bin ich auch schon sehr gespannt. Ihr erinnert euch ja vielleicht, das war in der zweiten Staffel, haben wir Eleven beziehungsweise Eight gesehen. Die kann so Illusionen erzeugen, ne? Also ja. Da bin ich dann auch gespannt, wie sie das dann im Kampf gegen Vecna einsetzen werden.
Ja, bin ich auch mega gespannt. Und ich finde es gut, dass sie jetzt wieder auftaucht. Weil das war halt auch wieder so ein loser Story-Fetzen, den sie nicht weiter gedacht hatten. Und es ist ja auch, also es ist ja mit Abstand die schlecht bewerteste Episode irgendwie auf einem
Spiel. Diese, wo Eleven so Side-Quest macht, genau.
Ja.
Aber ich habe auch die
Theorie. Ja, ist mutig.
Also, ja, ich habe die Theorie gelesen, dass Kali jetzt einfach im nächsten Teil sterben wird vielleicht. Einfach gleich. Und gar nicht so viel vorkommt. Also habe ich so gelesen, so an einigen Stellen im Internet. Aber natürlich können die auch so eine Art Avengers-Armee jetzt aufbauen mit Eleven, Kali und Will.
Und da. Ja, damit kommen wir dann zu meinem nächsten Punkt, nämlich im Finale der vierten Folge. Kann Will seine Verbindung zum Hive-Mind ausnutzen und die Demogorgon aufhalten? Damit ist jetzt Will mindestens so mächtig wie Eleven, Fragezeichen. Nee, natürlich nicht. Aber
nein, weil er ja immer, der ist ja dadurch gebunden, dass er eine geografische Nähe zum Hive Mind braucht. Wenn er jetzt nach Kalifornien fährt, hat er gar keine Kräfte.
Ja. In Kalifornien und wenn das Kräfte. Militär ihn irgendwie angreift, glaube ich, hat er auch nicht so viel dem entgegenzusetzen.
Aber innerhalb der Demogorgon, sorry, aber da, wenn er dann da nah dran ist, dann hat er doch, er kann die ja auch so durchbrechen und so wie Vecna. Das ist ja schon, gut, ist nicht so mächtig wie Eleven, aber trotzdem ja nochmal neu irgendwie, so also neue Art von
neu,
Power,
ja,
oder?
Auf jeden Fall.
Naja, und neu und natürlich, also super mächtig, weil er die Kräfte von Vecna channeln kann.
Genau, er ist quasi das Gegenstück zu Vecna.
Naja, ich glaube, er ist halt ein Horcrux von Vecna.
Ja, es ist so Harry Potter-coded, das Ganze. Auch mit diesem einen Shot, wo Vecna und er so gegenüberstehen. Das ist so voll Voldemort und Harry in Teil 8 irgendwie. Und auch irgendwie, habe ich das noch gedacht, das ist so. Ah, genau, weil er diesen POV die ganze Zeit hat, wie bei, als Mr. Weasley im Ministerium quasi ist und Harry im Körper der Schlange ist und so.
Weil er der Horcrux ist. Ja. Aber ich finde, also es gibt ja noch andere Momente irgendwie, wo das auch so ist, weil ich frage mich auch immer, also Henry gibt ja Eleven immer den, also quasi den Hinweis, du wirst halt irgendwie, du musst du musst eigentlich negative Emotionen channeln, sagt er ja eigentlich. Und bei Harry Potter ist es ja aber immer so, dass Harry am Ende mächtiger ist als Voldemort, weil er Liebe channeln kann. Und ich frage ob das quasi noch da reinspielen wird.
Aber es ist auch ein bisschen Star Wars, ne? Mit dem, lass den Hass zu, dann kannst du deine Macht nutzen.
Ja.
Es sind sehr aber viele Anspielungen. Anyway, sorry,
was
Fabian.
Mich ja jetzt interessieren würde, ist, hat denn der Twist mit Will für euch funktioniert oder kam das so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Lisa, wie war das bei dir?
Also ich fand jetzt nicht, dass es aus dem Nichts herauskam, weil man hat ja schon seit der Staffel 4 oder Staffel 3 hat man ja immer diese Momente gehabt, wo man ja gemerkt hat, dass er eine Verbindung hatte, schon immer eigentlich zum Upside Down oder eine andere Verbindung
als zweiten Staffel.
Wo er dann ja auch vom Mind Flayer besessen worden ist und so. Deswegen fand ich es jetzt nicht überraschend, vor allem auch nach den ganzen Gesprächen in Staffel 5 jetzt, die er vorher geführt hat, bevor das passiert ist, also mit Robin, aber halt auch mit Mike. Da war es irgendwie so, als Mike, dass er auch zum ersten Mal angesprochen hat, dass er irgendwie das Gegenstück zu Vecna sein könnte oder eine Verbindung mit Vecna, war man ja schon so, ja, okay, da wird jetzt irgendwie was passieren. Ich bin eher manchmal ein bisschen abgelenkt von dem Schauspiel von, welcher von den beiden ist das? Ich verwechsel immer Finn Wolfhard und Noah.
Finn Wolfhard ist Mike.
Okay, und dann der andere.
Und Noah Schnapp ist Will.
Manchmal bringt mich das ein bisschen raus, wie er Will schauspielert irgendwie. Das mich eher so ein bisschen irritiert in der Szene, aber.
Aber jetzt erst in der fünften Staffel, ne?
Das, wie er schauspielert?
Ja.
Ich glaube, vorher ist es vielleicht nicht so aufgefallen, weil er ein Kind war. Ich weiß nicht.
Naja, ich finde, er legt dem Ganzen noch was anderes bei im Moment gerade. Und zwar versucht er eine Leichtigkeit reinzubringen, die Will vorher nicht hatte. Und das wirkt manchmal so ein bisschen irritierend in dem Kontext, dass er halt irgendwie zum Beispiel mit Robin diesen Moment hat, wo sie dann auch so lachen.
Ja.
Und du denkst, okay, es ist aber
hat fucking Will schon serious. Hat Will
überhaupt schon mal gelacht? Und ich finde das ungewohnt, aber ich mag es eigentlich, weil es so, weil es mich halt irgendwie mit auf diese Charakterreise dann halt irgendwie tatsächlich nimmt, weil er halt eben das vorher gar nicht konnte und man dadurch merkt, okay, es brechen gerade so diese ganzen Schutzhüllen von ihm irgendwie ab. Also, deshalb funktioniert das für mich. Aber ich weiß, was du meinst. Weil das ist erst so, okay, weird.
So ein bisschen much, aber es so, wie das aufgebaut wird in der fünften Staffel, ist es schon logisch oder ich sage mal, es wird schon vorbereitet. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, ja, das war zwangsläufig so, dass er auch irgendwie telekinetische Fähigkeiten hat.
Ich finde es
vielleicht hätte er ja.
Nee, ich wollte nur sagen, sorry, ich wollte dich nicht dann mit einem dummen Meme unterbrechen, aber ich habe so ein Meme gesehen, wo jemand so war, Will hat so einen Crush auf Mike, aber der hat ja einen Crush auf Eleven, dass Will jetzt einfach beschlossen hat, auch telekinetische Kräfte zu kriegen, damit er quasi Eleven ist und Mike ihn jetzt auch mag. Was ein bisschen süß wäre.
Aber das war auch tatsächlich am Ende irgendwie dieser Blick zwischen Mike und Will.
Ja, wo Mike so war, oh mein Gott, ich hatte recht.
Und oh mein Gott, ich hatte recht, er ist ein Sorcerer.
Genau.
Ich wusste es. Ja, aber das ist genau das, was ich am Anfang meinte, dass diese emotionale Verbundenheit zwischen den beiden ist im Moment gerade noch nicht on point. Und ich erwarte eigentlich jetzt in den letzten 4 Folgen, dass sie das noch irgendwie hinkriegen, dass ich das noch ein bisschen besser verstehe, was da eigentlich genau abgeht zwischen den beiden.
Aber also, es wird schon Mike vorbereitet. Ne?
Es wird vorbereitet, auf jeden Fall.
Zum Beispiel gibt es ja diese eine Szene, wo Will eben zu Robin geht und sagt so, ja, aber ich kann ja nicht ihn direkt fragen, hey, by the way, bist du eigentlich queer? So geht ja nicht. Wie findet man das subtil raus im Amerika der 1980er Jahre? Und sie sagt ihm, ja, das geht so auch viel über Gesten oder über körperliche Berührungen. Und da gibt es dann diese eine Szene, wo er so Mike so spielerisch vor die Brust haut und Robin sieht das. Das fand ich auch. Das ist mir so beim ersten Mal, habe ich das übersehen. Aber das ist echt subtil, aber sehr bewusst eingesetzt.
Aber Robins cool. Gator ist geschärft. Das hat sie natürlich sofort gesehen.
Ja, genau. Ich habe dann noch eine Trope für euch. Und zwar war es nämlich so, dass in jeder Staffel eine neue charismatische Figur eingeführt wurde, die dann am Ende stirbt. Also in der Staffel 2 war das Bob, in der dritten Staffel war das Alexei, in der vierten Staffel war das Eddie.
Oh, oh.
Und so eine Figur gibt es in der fünften Staffel bislang nicht.
Außer Delightful Derek.
Ja, ich wollte gerade sagen, Derek ist doch jetzt Delightful.
Come on, also, aber nicht so. Also, glaubt ihr, dass jetzt auch der Hauptcast in Gefahr ist? Und wenn ja, wer wird das Staffelfinale nicht überleben? Die Duffer-Brüder haben nämlich kürzlich verraten, dass Staffel 5 den brutalsten Tod aller Staffeln enthalten wird. Und ich glaube nicht, dass das einfach so ein random, Statist sein wird, der dann den brutalsten Tod über sich ergehen lassen muss.
Weiß
deswegen,
ich nicht. Ich überlege manchmal, ob die das mit Absicht so sagen und dann ist es wirklich nur ein random Statist.
Okay, aber Ja. Wir haben ein bisschen Zeit, finde ich, haben wir noch. Und deswegen würde ich gerne einmal mit euch durchgehen, wer ist safe, wer könnte sterben und wer stirbt sicher. Also ich finde, safe ist auf jeden Fall Jim Hopper. Der ist jetzt schon einmal fast gestorben oder er ist ja quasi gestorben und ist dann wieder auferstanden. Hat
eine Beerdigung gehabt.
Hat eine Beerdigung gehabt. Und jetzt in der 5. Staffel hat er sich schon wieder geopfert oder wollte sich opfern und hatte schon wieder so einen Opfermonolog.
Es wäre irgendwie zu offensichtlich, wenn er stirbt, finde ich.
Und es würde auch keiner ernst nehmen, finde ich. Wenn er jetzt wirklich stirbt, würde dann jeder sagen, ja, der kommt eh gleich wieder. Insofern, ich würde sagen, Jim Hopper ist safe. Dann, ich finde, Joyce ist auch safe.
Ja,
wobei, was meint ihr?
Ich habe das Gefühl, Joyce ist, also, Joyce hat nicht so diese Ausrede in dem Sinne, dass sie schon so oft in Gefahr war, dass sie jetzt nicht mehr sterben kann, so, oder? Ich weiß nicht.
Wen ich am wahrscheinlichsten finde im Moment gerade?
Sag mal.
Bitte.
My money is on Jonathan.
Dass der stirbt?
Ja. Weil
Ich glaube, ich hatte
du löst auch dieses Dreieck nämlich nicht auf, wenn du nicht einen von den beiden Typen sterben lässt. Und ich glaube, es ist nicht Steve, weil Steve halt so einen krassen Redemption-Arc bekommen hat. Und
ich glaube auch,
jetzt steckt da so irgendwo fest, ne? Also okay, er kann mit Nancy nur zusammenkommen, wenn Jonathan raus ist. Und Jonathan will jetzt irgendwie einen Antrag machen. Aber eigentlich ist klar, dass zwischen Jonathan und Nancy eigentlich die Geschichte vorbei ist.
Ich hatte auch die
Theorie. Also tun wir Jonathan unter stirbt sicher?
Also ich glaube auch, dass Jonathan stirbt, weil ich hatte erst diese gleiche Theorie, du hattest, Laura, aber mit Steve, weil irgendwie gibt's ja, wie gesagt, diesen ganzen Stress zwischen den beiden. Und dann hatte ich erst die Theorie, dass sich Steve für Jonathan opfert irgendwie. Mhm. Aber jetzt glaube ich, dass es andersrum ist, weil ja eigentlich in Staffel 4 hatte ja Dustin zu Eddie auch so mega die Connection, die er ja noch mehr zu Steve hat. Und es wäre eigentlich zu unlogisch, wenn jetzt Dustin schon wieder quasi durch einen Tod von seiner engen Person traumatisiert wird. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Steve stirbt, sondern ich bin jetzt bei deiner Theorie, Laura.
Alles klar, naja, und dann. Ich glaube auch, dass wenn du nochmal Nancy weiterdenkst, dass das nicht für Nancy und Jonathan funktionieren wird, wenn Steve stirbt.
Okay, weil dann
Steve ist eine große Unbekannte in dieser Dreierbeziehung
dann
gerade.
Dann tun wir Steve jetzt in die Safe-Kategorie, ebenso wie Dustin. Dustin ist einfach der Coolste, der darf nicht sterben. Ich glaube, da würde es einen Fanaufstand geben.
Ja, wobei er jetzt ja so viele reckless Sachen macht, diese Staffel. Das wird ja die ganze Zeit so angeteasert, dass er durch dieses Trauma von Staffel 4, also er provoziert ja mit Absicht so diese Basketball-Gang und so. Meint ihr, das sein könnte, dass er irgendwie, obwohl nee, ich glaube eigentlich nicht, weil eigentlich muss sich dieser Handlungsstrang muss sich auch wieder umwandeln von ich bin so reckless zu ich komme wieder zurück zu wer ich eigentlich bin.
Dann, wer auf jeden Fall auch safe ist, meiner Meinung nach, ist Max, denn die ist ja schon gestorben in der 4. Staffel. Ja,
das müssen die jetzt nochmal irgendwie
zurückkommen. Die kommt zurück.
Ist ja schon zurück, also insofern die wird ja, haben wir übrigens noch gar nicht gesagt, upsie, aber die wird auf jeden Fall eine große Rolle spielen jetzt im zweiten Teil der 5. Staffel und die wird auch definitiv nicht sterben. Was mit
aber
Nancy?
Aber sie ist ja nicht zurück. Sie ist ja nicht zurück, aber sie muss jetzt, sie muss zurückkommen.
Genau.
Und deshalb glaube ich nicht, dass sie stirbt.
Und was ist mit Nancy? Die ist auch safe, oder?
Ich glaube, Nancy ist safe.
Nancy ist auch safe. Wer auch safe ist, bin ich mir ziemlich sicher, ist Lucas, denn die können nicht einfach die einzige Person of Color in der Gang töten, das geht nicht.
Das wäre auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, wenn Max zurückkommt, die müssen endlich ihr Date haben.
Na, stimmt.
Da wird die ganze Zeit drauf hingeteasert mit der Zeichnung. Definitiv, klar müssen die ihr Date haben.
Was mit Erica?
Ja.
Also, come on. Also, Erica, ja, okay, Erica ist auch safe.
Das wäre zu krass. Aber Erica kommt ja immer dann irgendwie, wenn es richtig scheiße läuft, muss man Erica holen.
Ich habe auch ganz viele Posts gesehen mit, wie es wäre, dass eigentlich, wenn sie Wegner besiegen wollen, dass sie eigentlich nur Erica holen müssen, weil Wegner dann so verstört
der ist. Der Sass, mit ihrem Sass.
Genau. Nee, es gibt so zwei Leute, die für bestimmte Sachen immer da sind. Murray muss immer reinkommen, um Leuten zu erklären, wie ihre Gefühle eigentlich sind. Mhm. Keiner von denen wäre jemals zusammengekommen, wenn nicht Murray ihnen vorher erklärt hätte, ihr mögt euch eigentlich.
Ist euch das mal aufgefallen? So weird invested in das Leben
total.
Von Teenagern, ne? Oder von jungen Leuten.
Nee, aber auch bei Hopper und Joyce ja auch.
Okay, ich habe noch eine Person, für die ist sicher, und zwar Robin. Also, ich kann das nicht begründen, aber...
Weiß ich nicht.
Okay, könnte sterben, meinst du?
Ich finde, Robin kann eigentlich aus dem gleichen Grund nicht sterben, wie dass Lukas nicht sterben kann, weil das mit dem The Lesbian Dies ist genauso ein Trope wie die Black Person Dies. Also eigentlich,
das stimmt.
Und es gibt
das
nicht.
Stimmt. Und es wird aber zusammenhängen mit Will.
Ja.
Also tun wir sie mal unter könnte sterben. Die ist ja auch so ein bisschen, also so sehr so, wie soll ich sagen, sie ein bisschen, ich will nicht sagen feige, aber so ein bisschen ängstlich. Und es könnte ja sein, dass sie da so noch so einen großen Moment bekommt und dadurch sich vielleicht irgendwie opfert. Also tun wir sie mal in die Kategorie könnte sterben. Wen haben wir denn noch? Jetzt wird's langsam schwierig. Also wir haben, gar nicht. Also wir haben Derek noch, also sorry, aber Derek und Holly, die sind beide safe. Also das traut sich Stranger Things nicht. Wir sind hier nicht bei House of the Dragon. Die Kinder, die werden es definitiv überleben. Dann haben wir noch Murray. Oh. Bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwie mit einer ganz verrückten Aktion stirbt. Irgendwie, keine Ahnung. Der fährt ein Auto und hinten im Auto sind 50 Tonnen Nitroglycerin.
Ja.
Insofern tue ich ihn mal in die könnte sterben Column. Und jetzt wird's langsam spannend. Also, was ist mit Eleven? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sie sich opfert, einfach weil sie ja quasi schon in der vierten Staffel dieses normale Leben ausprobiert hat. Also sie sind umgezogen, sie hatte keine Kräfte mehr und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich im Finale im Kampf gegen Wegner ihr Leben lässt. Was glaubt ihr?
Es würde es halt so abrunden irgendwie so zu Staffel 1, dass sie halt reinkommt irgendwie um zu helfen und dann wieder rausgeht, indem sie hilft.
Naja, und sie hätte ja das Ganze auch irgendwo gestartet.
Na gut, stimmt.
Then again ist sie natürlich schon mal gestorben. Insofern so ein bisschen so wie bei Hopper, so dass das ein bisschen too much wäre. Aber vielleicht, also tun wir sie vielleicht nicht in die Stirbt-sicher-Kategorie, sondern in die Könnte-sterben-Kategorie. Was ist mit Eight? Was ist mit Carly? Da bin ich mir unsicher.
Ich könnte mir vorstellen, dass Carly stirbt.
Ich auch.
Okay. Dann haben wir Mike noch, den habe ich vergessen. Glaube ich eigentlich nicht, dass der stirbt. Ich glaube, der ist safe. Was meint ihr?
Wie gesagt, also für mich gibt es da so ein Dreieck, was du bauen musst, dass bestimmte Leute überleben, wenn andere Leute sterben. Und für mich hängt das mit Will zusammen, es hängt mit Eleven zusammen. Und dann muss man ja auch nochmal über die Byers-Familie dann grundsätzlich nachdenken. Also wenn Jonathan stirbt, glaube ich nicht, dass auch noch Joyce stirbt, weil dann sind alle irgendwie von den Byers weg, irgendwie außer Will. Wenn Jonathan stirbt, stirbt dann Will. Also verliert Joyce beide Söhne.
Nee.
Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Jonathan sich opfert für Will und Will damit irgendwie überlebt. Und wenn Will überlebt, glaube ich auch, dass Mike überlebt. Also, und dann könnte ich mir aber vorstellen, dass Eleven am Ende stirbt.
Boah, okay, wie ordnen wir das jetzt ein? Also wir haben ja jetzt Jonathan als stirbt sicher eingeloggt. Das würde wieder bedeuten, dass Will safe ist, korrekt?
Ja.
Aber dann sind Mike und Will safe.
Dann sind Mike und Will safe, aber okay. Eleven nicht.
Und Eleven ist Eleven nehmen wir dann aus könnte sterben raus, aus stirbt sicher? Oder lassen wir die erstmal bei könnte sterben?
Ich könnte mir vorstellen, weil das auch so ein Foreshadowing ist, dass die beiden irgendwie da im Sonnenuntergang sitzen und darüber sprechen, ob sie jemals ein normales Leben haben werden.
Oh ja, stimmt. Ja, nee, dann safe stirbt einer von den beiden.
Okay, dann nehmen wir Eleven. Hallo, hier ist Fabian aus der Zukunft. Uns ist nach dem Ende der Aufnahme noch was ganz Wichtiges aufgefallen. Und zwar zum Thema Hopper. In der fünften Staffel wurde ja immer wieder gezeigt, wie Hopper noch unter dem Verlust seiner Tochter leidet. Wenn also Eleven im Finale stirbt, hätte Hopper dadurch quasi schon wieder ein Kind verloren. Und das wäre schon ziemlich krass und würde unserer Meinung nach dagegen sprechen, dass Eleven stirbt. Das heißt, wir tun Eleven aus der Stirbt-sicher-Kategorie wieder zurück in die Könnte-sterben-Kategorie und damit zurück zum Witcast. Wegner wird auf jeden Fall sterben, ist glaube ich. Ich glaube nicht, dass der wird, vielleicht höchstens könnte ich mir einen Kylo Ren-Move bei ihm vorstellen. Aber der wird die fünfte Staffel definitiv nicht überleben. Was mit Dr. K?
Stirbt sowas von.
Okay. Ja. Aber Linda Hamilton, eigentlich schade. Ich hoffe, die kriegt noch mehr Screentime.
Dr. Ja. K.
Alles klar. Also wir haben jetzt eine sehr umfangreiche Liste mit Leuten, die die fünfte Staffel überleben werden. Könnte sterben Robin, Murray und 8. Und sicher sterben Jonathan, 11, Vecna und Dr. K. Hier habt ihr es zuerst gehört. das vergleichen wir dann, wenn das Finale draußen gekommen ist. Und dann könnt ihr euch alle über uns lustig machen, wie krass daneben wir gelegen haben. Ja. Okay, seid ihr zufrieden damit? Ich finde, das ist eine gute Liste.
Kann man so einloggen.
Dann habe ich noch was, so als Aussicht. Ist natürlich auch ein bisschen schade. Es geht jetzt halt aufs Finale zu und dann wird es Stranger Things nie wieder geben. Ja. Aber nein, es wird eine Animationsserie geben, nämlich die Content-Maschine muss gefüttert werden. Und diese Animationsserie heißt Stranger Things Tales from 85. Und das ist eine, wie gesagt, Animationsserie. Da geht man dann auch das Problem, dass diese blöden Kinder alle erwachsen werden. Und die spielt zwischen Staffel 2 und 3, Release-Termin 2026. So, jetzt, nachdem wir diese Liste angelegt haben, bin ich mega hooked auf das Finale. Ich bin so gespannt, wie das jetzt ausgeht.
Jetzt finde ich, irgendwie jetzt habe ich auch was, womit ich arbeiten kann, so fürs Finale.
Also als Cheat-Sheet. Ja, genau. Ich stelle euch das zur Verfügung und wir drucken es dann aus und streichen dann die Namen durch, genau. Okay. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ist eure Meinung zur fünften Staffel von Stranger Things? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.